So, liebe Geschwister, meine Predigt ist heute überschrieben mit ein starkes Wort oder eine starke Predigt. Jemand wünschte sich für die Predigt ein starkes Wort. Und ich versuche hier und heute herauszufinden, was ein starkes Wort sein könnte, beziehungsweise was die Bibel davon hält. Ich will jetzt nicht unbedingt den Anspruch erheben, dass ich ein starkes Wort spreche, aber die Bibel ist ja voll davon, ne? Bevor ich euch nun mit Bibeltexten komme, liest euch Volker etwas aus dem Buch Jürgen Jakob Sveen, der Amerika-Fahrer von Johannes Gilhoff vor. Es ist ein Buch mit authentischem Hintergrund aus der Zeit der Siedler in Amerika. Grundlage sind Briefe, die ein ausgewanderter Tagelöhner aus Mecklenburg, aus der Neuen Welt, an seinen alten Lehrer in Deutschland schrieb. Gilhoff hat daraus einen sehr warmherzigen Roman gemacht. Ich komme gebürtig aus Bayern, das heißt, ich kann den mecklenburgischen Dialekt gar nicht lesen. Deswegen hilft mir heute der Volker ein bisschen aus und liest jetzt eine Geschichte über ein starkes Wort aus diesem Roman.
Oha, in unseren Kirchen geschahen früher manchmal merkwürdige Sachen. Das war meist, als wir noch im Anfang steckten und weit auseinander wohnten. Aus der Zeit stammt sich eine Kirchengeschichte, die trug sich in einer Nachbargemeinde zu, so bei 20 Meilen West. Sie hatten da einen guten Pastor, aber eine schlechte Ernte. Und das 3 Jahre hintereinander. Alles war auf dem Halm verbrannt, dass sie sich das Einfahren sparen konnten. Ihre Kühe waren anzusehen wie die Windhunde. Das erste Jahr ging noch an. Aber als im zweiten Jahr auch der Himmel verschlossen war, da kamen sie zusammen und klagten sich ihre Not. Als sie damit fertig waren, machten sie den Beschluss, sie wollten in diesen teuren Zeiten dem Pastor sein Gehalt auch sparen. So gehen sie zu ihm und reden erst vom Wetter und all solchen Sachen, womit der Mensch anfängt, wenn er zu den Menschen kommt. Aber dann stößt einer den anderen an und endlich muss der Kirchenälteste damit raus. Der stammte aus Buxtehude, da achter Hamburg. Das ist dort, wo der Swinegel mal mit dem Hasen in die Wett löb und wo er ihn im Laufen übermochte. Herr Pastor, sagt er, ihr habt uns nun so ein Stücker 3 Jahre Gottes Wort gepredigt und wir haben euch das Gehalt gern gezahlt und ohne Murren. Aber nun sind ohrsich schlechte Zeiten gekommen und wir müssen sparen, denn die Gemeinde kann euer Gehalt nicht mehr aufbringen. So haben wir den Beschluss gemacht, wir wollten erst mal versuchen, ohne euch fertig zu werden. Er hält still in seiner Ansprache. Keiner hilft ihm. Ihm wird heiß. Er merkt, es ist nicht leicht. Der Pastor steht am Fenster. Er guckt raus. Er sagt nichts. Der Buxtehuder muss wieder anfangen. Wir haben an das Wort gedacht, das ihr uns verkündigt habt. Gott ist in den Schwachen mächtig. Das wird wohl auch für trockene Jahre gelten, besonders wenn da ein Schwacher nicht allein ist, sondern ein ganzer Posten. Um Gottes Segen haben wir auch schon gebetet. Nun sind wir 12 Mann im Kirchenrat und wir haben uns das so gedacht. Wir wollten uns das umgehen lassen im Vierteljahr. Jeder übernimmt einen Sonntag und hält in der Kirche eine geistliche Vermahnung an die Gemeinde, so ähnlich wie ihr das macht. Bloß kürzer und kräftiger. Einer nach dem anderen, dass jeder sein Recht kriegt. Er hält wieder still. Ihm wird noch heißer. Er muss sich den Schweiß abwischen. Der Pastor steht noch immer am Fenster, er guckt noch immer raus, er sagt noch immer nichts. Der Mann aus Buxtehude muss noch einmal anfangen. Ihr habt uns Gottes Wort treu gepredigt, dafür sind wir euch dankbar, aber jetzt sind wir in großer Not und wir wollen uns bei euch bedanken, wenn ihr euch eine andere Stelle sucht. Der liebe Gott wird euch dabei helfen und wir wollen auch für euch beten. Und wenn der liebe Gott wieder Regen über das Land schickt, dann holen wir euch gern zurück. Er hustet. Er scharrt mit dem Fuß. Er ist fertig mit seiner Ansprache. Die anderen nickköppen ihm zu. Du hast deine Sache gut gemacht. Da ist der Pastor auch fertig mit seinem Fenstergucken. Er dreht sich um und sagt, ja, Dann wischt er sich mit der Hand ein paar Mal über den Mund und über das Kinn. Ja, wenn ihr meint, dass es nötig ist und dass ihr auch ohne mich fertig werden tut, dann macht euch mal weiter keine Sorgen. Heute ist Montag, nächsten Donnerstag will ich gehen und nächsten Sonntag könnt ihr anfangen. Bloß, ihr müsst mir erlauben, dass ich meine Sachen noch ein paar Wochen hier lasse, denn für den Augenblick weiß ich nicht, wo ich hin soll. Da willigten sie gerne ein und zogen ab und er rief ihnen noch nach, also bis dahin, dass der liebe Gott euch wieder Regen schickt über das Land. Jawohl, riefen sie zurück. Du, sagt draußen einer zum anderen, der Pastor, der hat sich eben, als er vom nächsten Regen sprach, so mit der Hand wieder über den Mund gewischt. Aber es kam mir so vor, als wenn seine Augen sich inwendig lachten. Dabei ist doch für ihn gar nichts zu lachen. Aber warum reibt er sich immer so um den Mund rum? Lass ihn reiben, sagten die anderen. Und am Donnerstag zog der Pastor richtig ab. Damals dachte noch kein Mensch auf der Farm daran, sich ein Telefon anzuschaffen, aber die Geschichte lief in ein paar Tagen in der ganzen Gegend rum. In Dingskirchen hat die Gemeinde ihrem Pastor aufgesagt, Gottes Wort wird ihnen in trockenen Jahren zu teuer. Nächsten Sonntag wird der Kirchenälteste an seiner Stelle eine geistliche Vermahnung an die Gemeinde halten. Die soll kurz und kräftig ausfallen. Sie wollten sich das umgehen lassen. Da kam der nächste Sonntag auch schon ran. Da kam alles, was Beine hatte und ich auch. Ich sagte zu Wieschen, das ist seine Frau, das muss ich mir anhören. Sie sprach, die Leute haben eine Dummheit gemacht und die sie am Sonntag machen, wird noch größer sein, als die erste war. Was willst du dir die Stiefelsohlen danach ablaufen? Aber als der Sonntag kam, da nahm ich die 20 Meilen unter die Füße und am Abend hatte ich sie richtig abgewickelt. Am anderen Morgen war die Kirche proppenvoll. So voll hatte der Pastor sie wohl lange nicht gesehen. Vor dem Altar stand das Lesepult und davor saß der Buxtehuder und hatte seinen Sonntagsrock an. Aber ein Sonntagsgesicht hatte er nicht aufgesetzt. Auch rutschte er heftig hin und her auf seiner Bank. Na, denke ich, in deiner Haut möchte ich heute auch nicht stecken. Wo dit wohl möt? Er lässt das Lied 288 singen. Was willst du, armer Erdenkloß, so sehr mit Hoffart prangen? Es ist ein langer Gesang, er hat 13 Verse. Es ist zu Ende, er bleibt sitzen. Er lässt ein zweites Lied singen. Die Gemeinde wundert sich, er ist sonst nicht für Musik. Endlich ist auch das zu Ende. Noch ein drittes Lied? Nein, das geht nicht. So wankt er nach dem Pult und stellt sich dahinter. Aller Augen sehen auf ihn. Die einen mit Neubegier, die anderen mit Ehrfurcht. Ihm beben die Büchsen. Er muss sich immer zu den Schweiß abwischen. Er nimmt die Bibel. Er schlägt sie auf. Er liest Matthäi am 23. Oh, ihr Schlangen und Otterngezücht, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Wir setzen uns. Wir husten nochmal, um nachher nicht zu stören. Wir setzen uns zurecht und ich denke so bei mir, alles was recht ist, eine kurze, kräftige Vermahnung lässt sich da gut anbringen. Aber dass er die Farmersleute gleich mit Schlangen und Ottern vergleicht, das wäre wohl nicht nötig gewesen, wo es auch gar nicht an dem ist. Naja, das ist seine Sache, aber in der Bibel kommen ja Schlangen und Ottern öfter vor. Als die Gemeinde mit dem Husten fertig ist, da hustet er selbst noch ein paar Mal, dann gibt er sich inwendig einen Ruck und fängt wahrhaftig an. Lieber Freund, ich kann dir mitteilen, was nun kam, sowas habe ich im Leben noch nicht gehört. Das war nicht geistlich, das war nicht weltlich, das war nur ängstlich und lauter Unsinn. Er fing an. Meine lieben Mitchristen, oder wie der Apostel sagt, ihr Schlangen und Otterngezücht. Ihr Schlangen, sagt er, ihr Schlangen und Ottern, ihr Ottern und Schlangen, ihr Ottern, ihr Schlangen, brüllt der Mann so heraus und dazu schlug er mit der Faust auf die Kanzel. Er tat es aber nicht aus Kraft, sondern aus Angst. Er wollte sich Mut machen, es gelang ihm nicht. Er wusste nicht weiter. Er verbiesterte sich in seinem Text. Er fing wieder an, ihr Schlangen und Otterngezücht, ihr Schlangengezücht. Es war wieder alle. Er guckte über sich, er guckte uns an, wir guckten ihn an. Wir saßen ganz still. Er legte nochmal los, aber er war heil und deil verbiestert. Ihr Schlangen, ihr Schlottern und Zangen, ihr Schlotterngezücht. Das kam noch ordentlich forsch raus und dann saß er fest. Seine Vermahnung war alle geworden. Er blickte um sich wie einer, der in großer Not ist. Es war aber allda einer von den Ältesten. Der sollte am nächsten Sonntag ran. Der sah seine Not und dass er die Tiere so durcheinander schmiss. Der sah auch, dass es mit der geistlichen Vermahnung für heute nichts mehr wurde. Darum erbarmte er sich über ihn und rief ihm leise zu, lasset uns beten. Er aber griff das Wort mit seinen Ohren auf und mit seinen Augen suchte er auf der Bibelseite Matthäi am 23. nach einem Gebet. Es nützte nichts mehr. Er war nun einmal an Leib und Seele verbiestert, darum verhaspelte er sich auch in seinem Beten. Er folgte die Hände und sprach, lasset uns beten. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer. Amen. Dann setzte er sich und tat sich bloß noch den Schweiß abwischen. Wir sangen noch ein kurzes Lied und dann war die Kirche aus. Die Andacht war schon lange vorher aus gewesen. Weißt du, was ich wohl wissen möchte? Ich möchte wohl wissen, was der liebe Gott zu dem Buxtehuder seiner geistlichen Vermahnung gesagt hat. Die Ältesten aber hielten einen Rat und machten einen Beschluss. Wir wollen unseren Pastor aufsuchen und ihn bitten, dass er wieder zu uns kommt. Es ist schwerer, als wir gedacht haben. Der Pastor war auch gar nicht schwer aufzufinden. Er war in der Nähe geblieben, weil er sich das schon gedacht hatte. Am nächsten Sonntag stand er wieder auf der Kanzel und die Kirche war wieder voll. Sie haben ihm alle gedankt und gebeten, er solle ihnen das mal nicht weiter übel nehmen. Es sei bloß ihre Dummheit gewesen. Lieber wollten sie noch ein trockenes Jahr durchhalten, als noch eine geistliche Vermahnung von der Sorte.
So viel zu einer kurzen und kräftigen Vermahnung. Ich fürchte, meine Vermahnung wird ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr könnt es aushalten. Ich denke, wir stimmen darin überein, dass das schon mal nicht das war, was man als ein starkes Wort bezeichnen kann. Was sind nun Kennzeichen für ein starkes Wort? Sind Verschwörungstheorien eine starke Predigt? Sind Unterscheidungslehren eine starke Predigt? Sind Aufforderungen, die Gesetze zu halten und sich selbst zu vervollkommnen, eine starke Predigt? In einem Erklärungsversuch für Verschwörungstheorien, also eine abschließende Erklärung habe ich da nicht gefunden, aber viele Versuche. Das ist ein Thema, mit dem sich viele Psychologen und andere Wissenschaftler, auch Philosophen, beschäftigt haben. Und da habe ich so ganz grob festgehalten, unter anderem Folgendes gelesen. Verschwörungstheorien ähneln, sind es nicht, strukturell der Paranoia, einer psychischen Störung, bei der die davon Betroffenen wahnhaft Verfolgungen und Verschwörungen gegen die eigene Person oder die eigene Personengruppe wahrnehmen. In beiden Fällen, also sowohl der eingebildeten als auch der eigentlichen Verschwörungstheorie, sind Misstrauen und Verdächtigungen ins Unrealistische gesteigert. In beiden Fällen folgt daraus eine ängstlich-aggressive Haltung gegenüber der als bedrohlich wahrgenommenen Umwelt. Wissenschaftler fragen sich, ob es krankhaft ist, an Verschwörungstheorien zu glauben, aber stellen fest, dass eine Verschwörungstheorie, um massenwirksam zu sein, stärkere Bezüge zur äußeren Wirklichkeit braucht als der Wahn einer einzelnen Person. Sie ist wohl auch auf Kommunikation und propagandistische Weiterverbreitung angelegt, während Kranke ihre Vorstellungen möglichst lange für sich behalten. Außerdem muss man bedenken, dass Verschwörungstheorien auch bewusst eingesetzt und instrumentalisiert werden, sogar wider besseres Wissen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Der deutsche Psychiater Manfred Spitzer verweist auf Statistiken, nach denen etwa die Hälfte der Bevölkerung der Vereinigten Staaten an mindestens eine Verschwörungstheorie glaubt. Sie alle als psychisch krank zu beschreiben, ist weder sinnvoll noch zielführend. Laut den amerikanischen Psychologen Jennifer Whitson und Adam Galinsky sind psychisch gesunde Personen, wenn sie glauben, keine Kontrolle über die Situation zu haben, in der sie sich befinden, also Personen, die glauben, selbst nichts an ihrer Situation ändern zu können, eher anfällig für Verschwörungstheorien und Aberglauben. Sie tendieren dann dazu, überall Muster und Verbindungen zu sehen, selbst dort, wo es gar keine gibt. Verschwörungstheorien sind übrigens auch ein gutes Teil der katholischen Geschichte. So werden schon seit jeher entweder Juden oder Muslime, bibelgläubige Ketzer wie die Waldenser und Katarer, auch Freimaurer, amerikanische Politiker und russische Bolschewiken, Personen mit besonderen Körpermerkmalen, vielen Muttermalen, insbesondere rothaarige Frauen, als Verschwörer gebrandmarkt. So sehr, dass manche sogar ihre Existenzberechtigung in der Aufdeckung und der Verfolgung dieser Personenkreise sehen. Man denke nur an die Hexenverbrennungen und bis in unsere jüngste Geschichte Judenverfolgungen zu allen Zeiten, was somit die schlimmsten und übelsten Folgen sind. Wie viel Leid ist diesen Verschwörungstheorien geschuldet? Natürlich gibt es biblische Prophezeiungen, in denen von Verfolgung und Hass die Rede ist. Das sind göttliche Offenbarungen. Die meine ich nicht. Die sind natürlich ein starkes Wort. Aber auch sie können zweckentfremdet werden, wenn man sie benutzt, um die eigenen Theorien zu untermauern. Es ist einfach egal, welcher Volks-, Religions-, Gesellschafts-, Vereins- oder ethnischen Gruppe der andere angehört oder ich angehöre. Sich an Verschwörungstheorien oder Spekulationen, die manche Menschen meinen, entdeckt oder aufgedeckt zu haben, anzuhängen, gibt nur den Schein einer Zusammengehörigkeit und ist für mich eher ein Zeichen von Schwäche. Eine von Menschen dargestellte Verschwörungstheorie ist kein starkes Wort. Wir haben auch als entschiedene Christen nichts davon, denn jeder muss für sich selbst vor dem Herrn stehen. Es hat für mich keine Heilsrelevanz und hilft auch keinem der Opfer, ob die Türme am 11. September von den Amerikanern selber oder von islamistischen Terroristen zerstört wurden. Es ist für mein Glaubensleben auch egal, wer das angezettelt hat, solange nicht ich es war. Es ist egal, ob der Präsident, die Freimaurer, die Adventisten, die Juden, die Dschihadisten oder wer auch immer es war. Gott weiß es. Für die Schuldfrage und eine eventuelle Sühnung mag es vielleicht noch wichtig sein, das zu wissen. Aber manches kommt nie heraus. Wir dürfen wissen, dass der Schuldige oder die Schuldigen einmal vor Gott werden stehen müssen. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Diese Theorien erzeugen nur Angst und Misstrauen und führen dazu, dass die Liebe unter den Menschen erkaltet. Wir brauchen jedenfalls keine Verschwörungstheorien, um Jesus nachfolgen und ein gottgefälliges Leben führen zu können. Und ich weiß auch nicht, ob es in Jesu Sinne ist, wenn wir ihm nur aus Angst vor solchen Theorien nachfolgen. Denn dadurch wird der Charakter Jesu doch sehr verzerrt. Aber was ist dann ein starkes Wort? Unterscheidungslehren? Dieser Begriff kommt nun tatsächlich aus dem religiösen Bereich. Gemeinhin versteht man darunter das, was Religionen, Konfessionen und Denominationen voneinander unterscheidet. Insbesondere, was die Protestanten seit Luther von den Katholiken unterscheidet. Wir Adventisten haben unsere Glaubenspunkte. Das ist wichtig und gut. Und weil ich der Meinung bin, dass wir als Adventis am nächsten an der Bibel dran sind, bin ich auch mit Überzeugung Adventist. Wir müssen unsere Mitgliedschaft und unser Bibelverständnis und unsere Glaubenspunkte aber immer im Lichte Jesu betrachten. Wenn ich meine Mitmenschen verteufle und verurteile, weil sie Schweinefleisch essen, rauchen und Alkohol trinken, am Sonntag in die Kirche gehen, als Babys getauft wurden und ganz schlimm, außer Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, Maria und alle möglichen Heiligen anbeten, dann bin ich auf dem falschen Dampfer. Ich habe nicht das Recht, irgendjemanden zu verteufeln oder zu verurteilen. Ich darf mich nicht vergleichen mit meinen Mitmenschen. Das hat der Pharisäer auch getan, als er sich im Gebet vor dem Zöllner distanzierte und froh war, nicht zu sein wie der. Wir können im Übrigen glücklich sein, wenn wir überhaupt noch auf Menschen treffen, die ein geistliches Interesse haben. Wie wir in Amins Bericht gelernt haben, ist doch der größte Teil der Bevölkerung mittlerweile völlig areligiös. Es nützt mir nichts für mein eigenes Heil, wenn ich die katholische Kirche mit ihrem Papsttum oder eine andere Institution als das Tier darstelle. Für ein braves katholisches Kirchenmitglied, das es nicht anders kennt, als in einer Mischung aus Bibelglauben und menschlichen Traditionen und vielleicht sogar Aberglauben zu leben, für diesen Menschen ist Jesus genauso gestorben wie für mich und uns Adventisten. Und wie viele sind in diesem ihrem Glauben gestorben? Es ist für mein und dein Glaubensleben nicht wichtig, was andere glauben, sondern nur, was ich glaube und lebe, beziehungsweise was du glaubst und lebst. Wenn ich andere verurteile, weil sie etwas anderes glauben als ich, dann richte ich bereits. Und wer richtet, ist gerichtet, hat Jesus gesagt. Also ist das mit den Unterscheidungslehren auch nicht unbedingt das, was man braucht für eine starke Predigt. Was hatte ich noch als Drittes in die Waagschale geworfen? Die Aufforderung, die Gesetze zu halten und sich selbst zu vervollkommnen. Die Gesetze nehmen einen großen Raum ein in der Heiligen Schrift. Und nicht nur da. Gott ist auch der Erschaffer der Naturgesetze, die über allem Leben auf dieser Erde stehen, beziehungsweise das Leben erst möglich machen. Das mit den Gesetzen war durch alle biblische Geschichte hindurch immer etwas Besonderes. Nur durch Gesetze und Verhaltensvorschriften ist ein Zusammenleben mit so vielen anderen Menschen überhaupt erst möglich. Gott hat damit zum einen eine Richtschnur gegeben für unser Verhältnis zu ihm selbst, aber auch zu unseren Mitmenschen. Nur durch die Gesetze wissen wir, was richtig und falsch ist. Auch wenn der Teufel uns seit dem Paradies weismachen will, dass wir erst durch Übertretung der Gesetze wissen, was gut und vor allem schlecht ist. Wenn wir nun das, was wir als richtig erkannt haben, ausleben, sind wir dann sündlos? Auch der Pharisäer zu Jesu Zeiten strebte das perfekte Einhalten der Gebote an. Und jeder gute Muslim, Buddhist, Hindu versucht doch auch, das, was er für richtig hält, umzusetzen. Das ist alles relativ. Dafür brauche ich keinen christlichen Glauben. Wenn wir die Gebote halten, um sündlos zu sein oder wenigstens die Sündlosigkeit anzustreben, sind wir in guter Gesellschaft mit vielen anderen Religionen. Wenn wir es schaffen und uns vielleicht sogar selber bestrafen, wenn mal was schief geht, brauchen wir keine Erlösung mehr und können Gott mit uns versöhnen. Oder? Im Römerbrief steht, dass es keinen sündlosen Menschen auf der Erde gibt, aber auch nicht einen einzigen. Ist die erreichte oder wenigstens angestrebte Sündlosigkeit Voraussetzung dafür, dass wir errettet werden? Dann brauche ich weder Adventist zu sein, noch sonst etwas zu glauben, denn das schaffe ich eh nicht. Dann kann mir niemand helfen. Dafür kenne ich mich zu gut. Aber es sind halt nicht wir, die wir uns mit Gott versöhnen müssen, sondern Gott hat schon alles erledigt, wie es im 5. Kapitel des 2. Korintherbriefes steht. 2. Korinther 5, die Verse 18 bis 21. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf: Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Paulus betont natürlich auch, dass das kein Freibrief ist für ein Lotterleben, in dem alles beliebig ist. Wenn wir Jesus lieben und ihm nachfolgen, dann leiden wir ja auch unter unseren eigenen Vertretungen und Sünden. Wir wissen ja, wie teuer diese Erlösung erkauft ist. Natürlich wollen wir alles tun, um unser Leben gottgefällig zu gestalten, aber aus Liebe und Dankbarkeit, nicht aus Angst vor Strafe oder aus dem Hochmut heraus, dass wir meinen, das schon selber schaffen zu können. Ist das nicht ein wunderbares Evangelium? Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist bestimmt eines der starken Worte in der Bibel. Aber ich spüre immer noch dem starken Wort und der starken Predigt nach. Vielleicht kann man ja mal ein anderes Kriterium mit ins Spiel bringen. Was bewirkt ein starkes Wort? Am Beginn der Schöpfung steht das Wort Gottes. Es ist wohl das stärkste Wort überhaupt. 6-mal heißt es: Und Gott sprach, es werde. Und es ist geworden. Das ist ein mächtiges Wort. Das kann aber kein Prediger, ich schon mal gleich gar nicht. Schade eigentlich, aber wir Menschen würden wohl nur Unsinn treiben, wenn wir so eine Macht hätten. Durch Johannes 1, Vers 1 wissen wir, dass Jesus das Wort war. Das mächtigste Wort überhaupt ist eine Person, Jesus Christus. Die Bibel ist voll mit machtvollen Worten Gottes und Jesu. Jesus spricht zum Beispiel sehr ausführlich in der Bergpredigt. Das sind Seligpreisungen, Salz und Licht, das Eingehen auf einzelne Gebote und seine Stellung zum Gesetz, nämlich, dass er nicht gekommen ist, es aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Dann gibt es noch eine Begebenheit, also es gibt viele, aber ich habe mal eine ausgesucht. In Johannes 18, Vers 3 bis 6, als Jesus im Garten Gethsemane von den Soldaten gesucht wird. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte der hohen Priester und Pharisäer, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Und sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Wenn ich euch sage, ich bin die Silvia, braucht es zum Glück nicht zu Boden zu fallen. Es ist interessant, wie unterschiedlich auch die Reaktionen auf Jesu Wort ausfallen. Es gibt noch eine Begebenheit, die ich ausgewählt habe. Lesen wir Matthäus 12, die Verse 9 bis 14. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Das haben sie nur gefragt, damit sie ihn verklagen könnten. Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und es heraushebt? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Da sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde wieder gesund wie die andere. Und jetzt kommt's. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, dass sie ihn umbrächten. Hallo, geht's noch? Da wird einem Kind Gottes geholfen und man überlegt, wie man Jesus am besten umbringen könnte? Das ist für uns doch sowas von falsch. Hier merkt man, wie sehr Jesu Rede die Menschen polarisiert hat. Für die einen war er tatsächlich Gottes Sohn, für die anderen der Teufel. Nun sind unsere Prediger und sind wir Laienprediger halt nicht Jesus. Mit einem so machtvollen Wort wie er können wir nicht dienen, das bleibt ihm vorbehalten. Ich sehe als Laienpredigerin für mich auch nicht die Aufgabe, schwierige theologische Streitfragen zu klären. Das überlasse ich den Profis. Es ist vielleicht überhaupt keine Aufgabe für irgendeinen Predigtinhalt. Für mich hat eine starke Predigt die Aufgabe, dem Hörer Jesus näher zu bringen. Zu sagen, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist, unsere Strafe erlitten hat und lebt, damit wir leben können. Und nicht nur auf der neuen Erde, sondern auch hier schon. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 8 bis 15, dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber Prediger predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wir sind aufgefordert, alle Menschen zu Jüngern zu machen. Nicht nur die, die von Amts wegen predigen, sondern jeder einzelne Gläubige. Nehmt euch vor, in der kommenden Woche wenigstens eine Person anzusprechen und ihr von Jesus zu erzählen. Aber es gibt noch ein starkes Wort. Etwas, das stärker ist als der Tod. Das ist die Liebe. Gott ist Liebe. Und damit ist Jesus revolutionär, obwohl es ja schon in den alten Büchern steht. Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gottes Liebe ist die Voraussetzung dafür, dass wir lieben können. Seine Liebe war zuerst da und er hat uns befähigt, auch zu lieben. In Lukas 10, Vers 27 lesen wir die Antwort auf Jesu Gegenfrage, was in der Schrift steht, als ein Schriftgelehrter fragte, was man tun müsse, um das ewige Leben zu erhalten. Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus gab ihm recht. Und mit Hilfe des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter klärte Jesus noch, wer mein Nächster ist. Tu das und du wirst leben. Aber wir sollen nicht nur den Fremdling lieben, sondern manchmal offenbar noch viel schwieriger ist, wir sollen uns als Jünger Jesu untereinander lieben. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es geht nicht darum, wer Recht hat. Es geht nicht darum, wer das Wort richtig interpretiert. Es geht nicht darum, mehr oder weniger sündlos zu sein, den richtigen Glaubensmännern nachzulaufen, die Welt voller Verschwörungen zu sehen, besser zu sein als die anderen. Wir brauchen nicht rumzurennen und überall den Teufel im Detail zu suchen. Der Teufel lässt sich gerne finden. Er springt uns am liebsten sogar an, egal ob in Gegenständen, Liederbüchern oder Theorien. Es geht darum, dass wir Liebe untereinander haben. Daran werden wir von jedermann als Jünger Jesu erkannt, dass wir Liebe untereinander haben. Und diese Liebe können und müssen wir uns von Gott schenken lassen. Es reicht nicht nur so zu tun, als ob. Diese Liebe muss aus der Tiefe des Herzens kommen. Diese Liebe ist auch nicht nur ein warmes Gefühl, diese Liebe ist eine Entscheidung für den anderen und unabhängig von einer richtigen Lehre. Das ist es, was Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten klar machen wollte. Und das ist es, was wir uns, die wir uns hier auch so ein bisschen als Schriftgelehrte sehen, auch immer wieder klar machen müssen. Auch wenn es manchen nicht zuvorkommen mag oder sogar widerstrebt, aber die Liebe ist das stärkste Wort, die stärkste Predigt, die wir sprechen können. Sie ist das, was bleibt. Ich schließe mit 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleibe Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen. Wir singen jetzt das Lied Nummer 488. Ja, Herr, erfülle uns mit deiner Liebe. Habe Dank dafür, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du deinen Sohn gesandt hast und uns gerettet hast. Und hilf doch, dass die Liebe, die du in uns hineinversenkst, dass sie Kreise zieht, dass sie Lichtschein ist und dass wir unsere Mitmenschen zeigen können, dass wir uns alle nicht allein zu mühen brauchen, sondern dass du bei uns bist, dass du unser Streben siehst und dass du auch siehst, dass wir versuchen, alles richtig zu machen. Aber dass es das Wichtigste doch ist, dass du schon alles für uns richtig gemacht hast. Habe Dank dafür, dass wir dadurch Zugang zu dir haben und auf die neue Erde. Amen. Shalom, der Herr segne uns. Shalom. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Er sei neben dir, dass sein Arm dich beschütze. Der Herr sei hinter dir, um dich vor Feinden zu bewahren. Er sei unter dir, um dich zu halten, wenn du fällst. Der Herr sei in dir, um dich in Traurigkeit zu trösten. Er sei um dich her, um den Bösen abzuwehren. Der Herr sei über dir, um seinen Reichtum dir zu geben. So umgebe dich der Herr von allen Seiten. Amen.